Hallöchen, Youth Conference. Hi. Genau, mein Name ist Samuel. Ich bin 19 Jahre alt. Ich war mein letztes halbes Jahr unterwegs in Afrika und in Hawaii. Ich war auf einer Jüngerschaftsschule, die Jugend mit einer Mission heißt YRAM. Ich denke, der ganze Raum weiß eigentlich Bescheid, außer so ein paar Externe. Aber genau, ich bin erst vor 3 Wochen wieder gelandet, hier in Deutschland. Genau, also falls ab und zu mal ein englisches Wort in meiner Predigt kommt, tut mir leid, meine ganze Jugend zieht mich damit schon auf. Aber das sollte kein Problem sein. Ich versuche Deutsch zu reden und es wird auch hauptsächlich Deutsch bleiben. Genau, unsere Konferenz heißt New Levels. Neue Level. All in. So heißt meine Predigt, okay, gut. Heißt New Levels und es geht darum, dass wir auf ein neues Niveau gehen. Unsere Jugend hat die letzte Zeit Get Free gemacht. Es war nicht die letzte Zeit, sondern als ich gegangen bin, waren wir noch in der Get Free-Reihe. Die haben wir dann um Pfingsten bzw. an Pfingsten beendet. Und dann haben wir als Leitungsteam, so als Kernteam von der Youth Conference gebeten und gemeint, okay, was ist der nächste Step für unsere Jugend? Haben sie gesagt, okay, wir wollen wirklich jetzt in Discipleship rein, also in Jüngerschaft reingehen. Also quasi unsere radikale Entscheidung für Jesus jetzt auf ein neues Leben bringen. Und wie bringen wir das in die Welt nach draußen? Dass wir das nicht nur in unserer Gemeinde haben, sondern das eben überall leben. Und so kam der Titel New Levels. Und mir war die Konferenz einfach super wichtig. Ich weiß nicht wieso, aber Gott hat mich sehr dafür gebrochen, einfach mich in diese Konferenz zu investieren. Und zwar sehr hart für mich, weil ich eben auf der anderen Seite der Welt war, mit 12 Stunden Unterschied. Aber trotzdem habe ich es geschafft, bei so ein paar Meetings immer wieder dabei zu sein und habe immer für die Konferenz gebetet. Und an einem Tag haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so einen Vers für die Konferenz. Und dann war das Kernteam so Joni, Lena, Yannick, Amy und noch ein paar andere Leute. Ich will niemanden vergessen. Patrick, genau, natürlich Patrick, haben auch gebetet und ich habe daheim gebetet und dann war die nächste Besprechung, an der ich leider nicht teilnehmen konnte. Und ich habe aber auch mal einen Bibelvers bekommen, Matthäus 14, 29. Und dann haben die den Flyer in die Gruppe geschickt, also ich war bei der Besprechung nicht da, mit dem Bibelvers und zwar Matthäus 14, 29. Und das war für mich so krass, weil wir einfach 1:1 denselben Bibelvers hatten. Und unsere Bibel, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr die alle schon mal offen hattet, hat ziemlich, ziemlich viele Verse und wir waren komplett auf anderen Seiten von der Welt verteilt, aber hatten genau denselben Bibelvers und es hat mir einfach gezeigt, wie Gott auf dieser Konferenz ist, wie Gott bestätigt hat, okay, investier dich da rein, Samuel, auch wenn du nicht da bist und darum ist es mir mega Anliegen, hier zu sein und darum starte ich meine Predigt mit einem kurzen Gebet, auch wenn ich jetzt schon irgendwie 3-4 Minuten geredet habe. Naja, danke Jesus für die Youth Conference 2023 New Levels. Danke, dass du da bist. Papa, füll unseren Raum jetzt, Heiliger Geist, komm, füll jeden Einzelnen auf, mach unsere Herzen weit. Unterbreche mich in jedem Moment, wo du mich unterbrechen möchtest. Segne meine Zunge, dass deine Worte aus mir kommen, nicht meine eigenen Worte. Lass uns heute nicht entertained sein von der Predigt, sondern lass uns heute verändert aus diesem Raum rausgehen, dass dein Geist kommt und Herzen back on track bringt und dein Herz auf neue Level bringt. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Amen.
Oh, Amen, let's go. Sehr schön. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag Amen. Nein, Spaß. Spaß. Genau, wir gehen direkt in Matthäus 14 rein. Unser Bibelvers, habe ich ja gerade eben schon erklärt für die Konferenz, Matthäus 14, 29. Matthäus 14 geht aber ein bisschen länger. Hallo Roman! Matthäus 14 geht aber ein bisschen länger. Genau, es fängt an, Matthäus 14, 22 bis 33, die ganze Bibelstelle. Ihr könnt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt's auf mit eurer Übersetzung. Das ist gute Nachricht, die lese ich, weil das die gute Nachricht ist. Gleich darauf drängt Jesus die Jünger ins Boot zu steigen und als andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, Hilfe, ein Gespenst. Also es heißt nur ein Gespenst. Und schrie vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Das ist übrigens unser Bibelvers 29. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst, er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Halleluja. Gute Bibelstelle, oder? Also kurz davor ist das erste Mal, wo Jesus Essen vermehrt. Das sind 5.000, dann irgendwann nochmal 12.000. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, Geht ihr schon mal auf die andere Seite, also da haben wir ganz am Anfang gelesen, geht ihr schon mal auf die andere Seite vom See, ich komme nach, ich will die Leute noch verabschieden. Er fängt dann an zu beten und irgendwann mitten in der Nacht, die Jünger sind draußen auf dem Wasser, ich weiß auch nicht, was sie sich gedacht haben, wie Jesus rüberkommt, aber sind draußen auf dem Wasser und es ist ein Sturm. Große Wellen, alles mögliche und auf einmal läuft da jemand auf dem Wasser. Dann sind da 12 Jünger im Boot, sehen das und erschrecken sich erstmal und denken, Hilfe, hier ist ein Gespenst. Dann kommt aber Petrus und sagt, Herr, wenn du es bist, dann befehl mir nochmal zu kommen. Können wir die Bibel schnell nochmal raufmachen? Sehr schön. Dann sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Ein Wort. Keine Erklärung, kein Engel, keine krasse Vision, der gesagt hat, Petrus, du Sohn, wie ist der Vater von dem nochmal? Egal. Petrus. Simon Petrus, geh aufs Wasser, du kannst das. Da war keine Vision, da war kein Traum, kein irgendwas, sondern da war ein Komm. Ich frage Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir zu kommen. Jesus sagt ein Wort. Und als ich in Wildern war, habe ich nach meinem Komm gesucht. Wo Jesus zu mir sagt, Samuel, komm. Und ich habe die ganze Zeit nach einer Vision gesucht, ich habe die ganze Zeit nach einem Traum gesucht. Und ich war wirklich verzweifelt und hatte Angst, ich habe das letzte in meiner letzten Predigt schon gesagt, ich hatte so Angst, meine Berufung zu verpassen. Also das englische Wort dafür ist Calling. Das ist einfach und hört sich besser an wie Berufung, Calling. Ich hatte Angst, mein Calling zu verpassen und war wirklich immer auf Knien und habe geflennt und geweint, weil ich einfach immer gehofft habe, dass irgendwo und irgendwann ein Engel vor mir steht und sagt, Samuel, du wirst dein ganzes Leben lang in Afrika verbringen. Ich habe gesagt, okay, ja, mach ich. Aber der Engel kam nicht. Und ich war damit beschäftigt, diese riesen Sachen zu bekommen und alles vorher einmal zu strukturieren, zu planen, zu sagen, okay, jetzt studiere ich vorher noch, dann mache ich noch das, dann mache ich noch das und dann kann ich endlich gehen. Und dann lese ich diese Bibelstelle und da heißt es, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir zu kommen. Und Jesus sagt nur ein Wort, er fängt nicht mal an zu erklären, sagt nicht mal, wie es funktioniert. So eine Einleitung wäre gut, so laufen auf Wasser, weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und Jesus sagt einfach nur, komm zu mir und das reicht Petrus. Und Petrus geht raus und in Lukas 10, Jesus macht das öfter, in Lukas 10, 72, nicht Lukas 10, 72, sorry, Aussendung der 72, Lukas 10, 2 bis 3. Er sagt zu ihnen, hier wartet eine reiche Ernte für euch, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem die Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und nun geht. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Bittet unter die Wölfe. Ist jetzt nicht die coolste Nachricht, dass wir wie Lämmer unter die Wölfe gemacht werden. Aber er sagt auch nicht, bittet und dann schreibt euch euren Plan, wo ihr alles strukturiert und alles macht und alles tut und wo ihr alles lernt. Nein, er sagt, bittet und geht. Wenn du es bist, dann sag mir, dass ich aufs Wasser komme. Komm. Bittet und geht. Unser Glaube ist aktiv. Unser Glaube ist nicht nur, dass ich sitze und anfange erstmal in meinem kleinen Kimmerchen und Jesus zu klagen. Und damit fängt es an. Aber dass ich nicht den ganzen Tag sitze, in meinen Prayer Room gehe und jeden Tag nur bete und meine stille Zeit habe, meine 1:1 Beziehung mit Gott zu haben. Und das ist wichtig, weil daraus kommt alles. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber am Ende des Tages sagt Jesus, bittet und geht. Und ganz oft fange ich an zu suchen, wo ist meine Berufung und was soll ich tun? Und dann habe ich angefangen in Wire meine Berufung über das zu stellen, dass ich einfach dienen soll. Habe ich mir gedacht, okay, habe ich überhaupt Zeit, in die Youth-Conference-Besprechung zu gehen? Weil ich muss ja erstmal rausfinden, wohin Gott mich beruft. Wo Jesus dann auch zu mir gesagt hat, Samuel, hör auf, deine Berufung darüber zu stellen, dass ich dich in allererster Stelle dazu berufe, zu dienen und gehorsam zu sein. Und Gott beruft dich eben auch an allererster Stelle zu dienen. Er beruft dich nicht, Missionar zu werden irgendwo, sondern er beruft dich, in deinem Umfeld so zu dienen, wie es geht, dass du bittest und gehst. Es geht nicht darum, nur zu glauben, sondern es geht darum, aktiv zu werden. Im Johannesbrief, die Bibelstelle habe ich nicht, ist mir gerade gekommen, die ist noch krasser, noch radikaler, wo Johannes wirklich sehr, Jakobusbrief, sorry, wo er wirklich sehr, dich sehr angreift, wo er sagt, wo ist der Unterschied zwischen dir und einem Dämon? Ein Dämon glaubt auch an Gott. Wenn du an Gott glaubst, dann ist das kein Unterschied zu einem Dämon, der glaubt genauso an Gott, wie du an Gott glaubst. Es geht darum, dass wir aktiv werden, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen, auch wenn wir nicht alles herausgefunden haben, und dass wir gehen. YRAM hat 18 Values. Value Number 12, also Nummer 12, ist First do, then teach. Also tu erst, dann teach. Darum predige ich nicht über Beziehungen. Oder über Ehe. Weil ich habe noch keinen Ringer am Finger. Und das würde ich euch auch empfehlen. Zeitnot. Falls ihr so Beziehungstipps und so braucht oder Ehe, geht zu jemand, der verheiratet ist, nicht zu eurem besten Freund, der selbst seine Beziehung nicht auf den Kreis fährt, okay? Also First do, then teach. Bevor ich über was predigen kann, bevor ich was machen kann, muss ich es mal tun. Und es geht nicht darum, vorher alles mir aufzuschreiben, meinen ganzen Strategieplan zu haben, sondern first do then teach, bitte und dann geh. Gott sendet uns aus. Und das ist der erste Punkt, dass wir eben anfangen, rauszugehen. Dass wir anfangen, unsere Augen auf Jesus zu nehmen. Und das hat Petrus gemacht. Petrus ist rausgegangen. Was lernen wir in der Bibelstelle immer? So, die Bibelstelle kennt viele von euch. Gerade so die ganzen Charala, Evangela und so. Was lernen wir da immer in dieser Bibelstelle? Dass wir? Ja, auch? Richtig, dass wir unsere Augen nicht von Jesus nehmen, richtig? Ja. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, brauche ich eine Bibelstelle, die mir sagt, dass ich meine Augen nicht von Jesus nehmen soll? Ich glaube, in der Bibelstelle steckt so viel mehr drin, wie dass wir unsere Augen nicht von Jesus nehmen sollen. Weil ich selbst, bin ehrlich, ich bin so dankbar, dass Petrus untergegangen ist. Wenn ich diese Bibelstelle lese, gehe ich auf meine Knie und sage, Jesus, danke, dass Petrus untergegangen ist. Danke, dass Petrus die Augen von dir genommen hat. Weil es zeigt, inmitten von all den Wellen, inmitten von all dem Sturm, von all dem, wo ich mich traue, aufs Wasser zu gehen, ist es okay, unterzugehen. Ist es okay, unterzugehen. Es geht nicht um Performance. Wenn ich mich traue, aus meiner Komfortzone rauszugehen und aufs Wasser zu gehen, dann ist es okay, wenn ich untergehe. Wenn auf einmal ich sage, okay, ich gehe raus und fange an, das Evangelium zu predigen und dann kommt der eine und fängt an, mit mir zu diskutieren und ich fühle mich irgendwann eingeschüchtert und gehe dann erstmal nach Hause, anstatt noch weiter 2 Stunden Straßenevangelisation zu machen, dann war es okay, weil du bist rausgegangen. Du bist aktiv geworden, du hast was gemacht. Wenn ich etwas mache, was vorher noch nie jemand gemacht hat, dann ist es doch okay, unterzugehen. Petrus hat was gemacht, was noch niemand gemacht hat. Petrus ist auf Wasser gelaufen. Und ich will uns vielleicht heute ermutigen, dass wir unsere Augen weg von dem Fehler von Petrus nehmen und von dem Segnen Petrus nehmen und eher auf das Boot nehmen, wo 11 Jünger sind, die Jesus für ein Gespenst halten. Und dann fragst du dich, sitze ich gerade im Boot oder bin ich auf dem Wasser? Bin ich gerade im Boot und halte Jesus für ein Gespenst oder gehe ich raus aufs Wasser? Weil darf ich dir was sagen? Der sicherste Ort in diesem Moment war nicht das Boot, der sicherste Ort in diesem Moment war draußen auf dem Wasser, selbst wenn ich untergehe. Und wir als Christen, ne, sitzen ganz auf dem Boot und warten nur drauf, dass der nächste Visionär kommt und irgendeine coole Veranstaltung hat, irgendwas Cooles hat und wir sitzen da nur und sind so, ja, mach mal. Ich war vor 2 Wochen, glaube ich, hatten wir einen United Praise Prayer Meeting und da hat der Reinhard Rebeck, das ist der Leiter von der Vineyard Speyer, mit denen wir das zusammen machen, hat gesagt, er möchte mit 200.000 Jugendlichen vorm Brandenburger Tor einfach nur auf die Knie gehen und beten. Nicht mal irgendwas sagen, einfach nur auf die Knie gehen und beten. Mein erster Moment war, jo, mach mo lange, viel Spaß. Bin ich mal gespannt, wie es läuft. Und ich habe nur darauf gewartet, dass er irgendjemand in diesem Raum sagt, hast du noch alle Latten am Zaun, das funktioniert sowieso nicht. Das ist saudumm. Ich habe nur darauf gewartet, dass er untergeht, weil was passiert ist, wenn jemand untergeht und ich im Boot sitze, rechtfertigt ist einfach nur meine Angst. Weil meine Angst ist, unterzugehen. Und deswegen sitze ich im Boot und warte nur drauf, dass jemand untergeht, dass ich sagen kann, ich wusste doch, zum Glück bin ich im Boot geblieben. Und das war mein erster Instinkt in diesem Moment. Und obwohl ich heute drüber predige, das ist 2 Wochen her. Und da muss ich auch jedes Mal mir selbst arbeiten und sagen, okay, Jesus, tut mir leid. Danke, dass Leute aufs Wasser gehen. Und ich möchte heute eben ermutigen, dass wir raus aufs Wasser gehen. Dass wir anfangen, Passivität zu brechen. Hat irgendjemand Timer, wie lange ich schon rede? Ah, okay. Oh. Ja, nee, passt, perfekt. Ich will euch heute ermutigen, warum ich heute predige ist, weil, und das habe ich in den ganzen Gebeten von der Youth Conference vor auch schon immer gesagt, ich bin einfach so verletzt von unserer Generation und von uns Christen, wenn wir auf eine Konferenz gehen, einen Heilig-Geist-Moment haben und wieder gehen. Und sich nichts geändert hat. Weil wir hatten unseren Heilig-Geist-Moment. Dass wir Jesus wie so eine Droge behandeln und nur darauf warten, dass wir Gänsehaut haben. Der Heilige Geist ist nicht dafür Gänsehaut-Momente. Und diesen mega und diesen tollen, die brauchen wir immer wieder. Aber es geht nicht um den Gänsehaut-Moment. Es geht darum, dass wenn ich eine Ermutigung mit dem Heiligen Geist erlebe, dass ich danach verändert wieder raus aus diesem Raum gehe. Dass sich danach in meinem Leben was ändert. Wenn ich auf eine HSN gehe und im Geist fall und den krassen Heiligen Geist-Moment meines Lebens habe und sich danach nichts ändert, dann frage ich mich, wie sinnvoll dieser Heiliggeistmoment war. Ob das war, was Jesus mit dir machen wollte. Ob Jesus dir nur Gänsehaut geben möchte oder ob Jesus dich verändern wollte. Bei mir war ich in YRAM und ich hatte noch 2 Wochen, bevor ich ins Outreach gegangen bin. Und Gott hat zu mir gesagt, Samuel, mach deine eigenen T-Shirts. Ich so, okay, ich habe noch 2 Wochen Zeit, wie soll das funktionieren? Das ist unmöglich. Gott hat gesagt, nein, ich will, dass du das machst, weil ich einfach will, dass du mal raus aus Wasser gehst und dich was traust. Und ich muss ja mein YRAM-Zeug noch bezahlen. Heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich mach's trotzdem. Ich bin raus aus Wasser gegangen, habe für 700 € T-Shirts gekauft und das Zeug, um das zu bedrucken. Habe dann ein Design gemacht, das ist hier das. Habe meine ganzen T-Shirts bedruckt. Hab 30 T-Shirts bedruckt und saß dann erstmal auf denen. Danach hatten wir Giving Day. Da ging es darum, bei unserer kompletten Schule hat ja jeweils 10.000 Euro pro Person gebraucht. Und an unserem Giving Day, das war 2 Wochen vor unserem Outreach, hat unserer gesamten Schule, dass alle fully funded sind, also alle voll versorgt sind, finanziert sind, haben uns noch 130.000 Euro gefehlt. Für die komplette Schule, statt 85 Schüler, 130.000 Euro. Ziemlich viel. An dem Tag sitze ich da und ich war quasi durch. Obwohl ich mein T-Shirt nicht verkauft hatte, war ich durch. Dann hat Gott zu mir gesagt, Samuel, rechne aus, also dann glaube ich, hat Gott zu mir gesagt, rechne aus, wie viel Geld du plus hast am Ende, wenn du jedes einzelne T-Shirt verkaufst. So, okay, alles klar, hab's ausgerechnet, waren 731 Euro und 84 Cent, glaube ich. Hat gesagt, okay, nimm das Geld und gib das irgendeiner Person. Ist okay, hab dann gebetet, wem es geben soll, bin zu den einem Mädchen gegangen und gefragt, wie viel Geld brauchst du noch? Sie hat noch 800 Euro gebraucht, ich hab gesagt, okay, ich gebe dir 730 davon. Habe das Geld gegeben und war dann eher erstmal Minus, weil meine T-Shirts habe ich immer noch nicht verkauft. Fang an, die zu verkaufen, ist auch alles gut gelaufen, aber am Ende, 2 Tage bevor ich mein Geld überweisen musste, haben mir noch 500 Euro gefehlt. Und ich war draußen auf dem Wasser und auf einmal kommen diese ganzen Wellen, weil mir fehlen noch 500 Euro und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ich fange an unterzugehen. Dann fange ich an, Leuten zu schreiben, weil ich weiß, okay, Gott, du hast gesagt, du versorgst, ich soll das machen. Ich gehe unter, ich überventiliere, schreibe 5 Leuten innerhalb von 2 Minuten. Ne? Wir haben 500 Euro gefehlt, innerhalb von 2 Minuten habe ich 730 Euro zusammenbekommen. Innerhalb von 2 Minuten. Und das ist der Moment gewesen, wo Gott mich hochgezogen hat, gesagt, Samuel, ich versorge. Du bist raus aus Wasser gegangen, ich versorge. Ich bin Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, wisst ihr, wie oft dieses Wort in der Bibel benutzt wird? Wir singen das immer. Jireh. You are enough. Na, na, na. Wie oft wird dieses Wort in der Bibel benutzt? Ein einziges Mal. 1. Mose 22, 14. Es geht um die Stelle, wo Abraham seinen Sohn umbringen möchte, weil er gehört hat, dass Gott das machen soll. Am Ende heißt es dann, er nannte den Berg, also ihr könnt die ganze Geschichte lesen, ich gehe jetzt nur auf den letzten Vers ein. Er nannte den Berg, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist versorgt. Das ist das einzige Mal, wo das Wort Jireh benutzt wird. Da hätten die Jireh. Das einzigste Mal. Okay, einzige Mal, sorry. Was bedeutet das? Abraham kriegt in, ich glaube, es ist Genesis 15, das Versprechen von Gott. Abraham, ich werde dich segnen wie noch nie ein Mann zuvor. Andere Leute werden an dir erkennen, was es bedeutet, wenn Gott jemand segnet. Deine Nachkommen werden so reich sein wie Sterne am Himmel. Er hat einen Sohn von seiner Frau. Er hat 2 Söhne, eines von der Sklaven. Egal, er hat einen Sohn von seiner eigenen Frau. Und das sind seine tatsächlichen Nachkommen. Und in dem Moment sagt Gott, nicht nur bring deinen Sohn um, in dem Moment sagt Gott, bring dein Calling um, was ich dir gegeben habe. Ich habe dir gesagt, deine Nachkommen werden so viele sein wie Sterne am Himmel. Das ist deine einzige Möglichkeit, dass du Nachkommen bekommst. Bist du bereit, das für mich hinzugeben? In dem Moment, wo du bereit bist, dein Calling, deine Berufung für Gott zu opfern, zu sagen, ich gehe raus aufs Wasser und ich opfer was, in dem Moment kommt Jehovah Jireh. Und wir singen das immer, als würde Gott zu versorgen und Gott versorgt mit Überfluss. Aber oft müssen wir erstmal ein Opfer bringen. Und was Petrus gemacht hat, ist, ich nehme ein Opfer. Alle meine Freunde halten diesen Mann für ein Gespenst. Aber ich weiß, es ist mein Herr und er hat gesagt, ich soll kommen. Und ich weiß nicht, wie viel es diesen Mann gekostet hat, inmitten dieser Wellen raus aus Wasser zu gehen. Aber glaub mir, das war ein Opfer. Und ich weiß auch nicht, wie viel es Abraham gekostet hat, seinen eigenen Sohn zu opfern, aber es war ein großes Opfer. Und in dem Moment, wo du bereit bist, alles hinzugeben, wo du bereit bist, deine Berufung hinzugeben, wird Gott versorgen und durchkommen. Patrick, du kannst auf die Bühne kommen, übrigens. Und wie gesagt, was ich hier machen will, ist, dass Gott hat mir ein Wort gesagt, Samuel, mach eigene T-Shirts. Und ich habe in meinem Leben noch nie T-Shirts gemacht, ich habe in meinem Leben noch nie Textilien bedruckt, ich hatte keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und ich will mich ja so nicht als Heiligen darstellen, ich habe genug andere Probleme, wo ich das nicht mache. Aber Gott hat gesagt, Samuel, mach das. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Jesus, ich vertraue dir, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, du bist versorgen. Und ich bin raus aus Wasser gegangen, ich bin untergegangen, Gott hat mich hochgezogen, hat 700 Euro in 2 Minuten mir gebracht. Und am Ende konnte ich alles bezahlen, hatte sogar noch Geld über, um anderen Leuten was zu geben. Ich will mich ganz am Ende, bevor ich die Predigt schieße, noch den Grund geben. Ich habe vorhin ja schon geredet, aus dem Überfluss, aus deiner 1:1-Zeit kommt das. Den Grund geben, warum wir aufs Wasser gehen. In Matthäus 7 heißt es, ich glaube, die Folie haben wir auch, in Matthäus 7 heißt es, ich habe gerade den falschen Vers gegeben, okay, ist es aber trotzdem Matthäus 7, egal. Auf jeden Fall heißt es da, on Judgment Day, also am Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, werden Leute zu ihm kommen und werden rufen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen prophezeit, habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, habe ich nicht in deinem Namen die Kranken geheilt. Und Gott wird sagen, weiche von mir, ich habe dich nie gekannt. Wieso? Weil sie angefangen haben, sich zu brüsten mit dem, was sie gemacht haben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich irgendwann vor Jesus stehe und er sagt, weiche von mir, ich habe dich nie gekannt, meine erste Reaktion wäre, aber warum? Ich habe doch für dich auf dieser Youth Conference gepredigt. Ich bin doch rausgegangen auf die Straßen, habe für dich evangelisiert. Ich habe doch 6 Monate von meinem Leben in den Nationen verbracht für dich. Ich hätte auch als allererste Reaktion erklärt, wieso ich es verdient habe, in den Himmel zu kommen. Ich hätte direkt angefangen zu zeigen, dass ich doch alles getan habe für Jesus und dass ich doch alles gemacht habe und dass ich ihm doch hinterhergerannt bin. Und während YRAM hatte ich auch diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Gott härter hinterherrenne, wie er mir hinterherrennt. Und dann hat mich Jesus an die Bibelstelle erinnert, wo der Verbrecher rechts neben ihm am Kreuz ist und Jesus sich umdreht und sagt, ich verspreche dir, noch heute werden wir uns im Paradies sehen. Der Mann hat nicht einmal gepredigt. Der Mann hat nicht einmal die Bibel gelesen und der Mann hat sich auch nicht taufen lassen. Aber trotzdem hat Jesus gesagt, ich verspreche dir, noch heute werden wir uns im Paradies sehen. Der einzige Grund, wieso wir in den Himmel kommen, ist nicht, weil wir raus aus Wasser gegangen sind, sondern weil wir wissen, was am Kreuz für uns passiert ist. Weil wir wissen, dass am Kreuz unser Preis bezahlt wurde und aus diesem Grund, weil wir darin leben, dass meine Schuld bezahlt wird, dass Gott mich auswählt, obwohl ich es nicht würdig bin. Dass Gott sagt, ich bezahle den Preis für dich und ich hänge am Kreuz und werde jede einzelne Schuld von dir auf mich nehmen. In dem Moment sind wir bereit, aus Wasser zu gehen. Wir gehen nicht aus Wasser, um Gott zu zeigen, dass wir es wert waren, dass er am Kreuz gestorben ist. Wir gehen aus Wasser, weil wir wissen, wir waren es nicht wert und Jesus ist trotzdem für uns ans Kreuz gegangen. Wir waren es nicht wert. Keiner von uns war es wert. Und Jesus hat trotzdem gesagt, ich wähle dich. Und selbst die Leute, die sich nie für Jesus entscheiden, für die ist Jesus am Kreuz gestorben. Weil er gesagt hat, ich gehe all in für dich. Und genauso ruft er dich, all in für ihn zu gehen. Ruft er dich, selbst wenn es nur ein Komm ist, raus aus Wasser zu gehen, weil du weißt, es geht nicht um Performance. Es geht nicht darum, dass ich auf dem Wasser bleibe. Am Ende zieht Jesus ihn hoch und sagt, Petrus, wieso zweifelst du? Es gibt keinen Grund zu zweifeln. Es gibt keinen Grund, dass du zweifelst. Ich liebe dich und ich habe für dich den Preis bezahlt. Und du machst das nicht für mich, sondern du machst das, weil du weißt, der sicherste Platz auf diesem Wasser war ich, weil es Jesus ist. Und nicht, weil ich Jesus zeigen muss, wie ich auf dem Wasser laufe. Und ich glaube daran, dass Jesus heute Abend zu vielen in diesem Raum spricht und sagt, hey, wie sieht's denn aus mit dem Gebetskreis an deiner Schule? Wie sieht's denn aus, einfach mal auf die Straße gehen zu evangelisieren? Wie sieht's denn aus, mal eine Klamottenmarke zu machen? Und ich will dich ermutigen, es einfach mal zu tun. Und wenn du untergehst, ist es okay. Und wenn 11 Jünger hinter dir sitzen, die denken, es ist ein Gespenst und nur darauf warten, dass du untergehst, du weißt, Gott wird versorgen, selbst wenn du fällst. Aber geh raus aus Wasser und mach. Diese ganze Konferenz, wenn Gott zu dir spricht, geh in Prayer Room, bete rüber, betet und geht und mach's. Wenn diese Konferenz vorbei ist und deine Eltern nicht errettet sind, fang an, sie zu evangelisieren, wenn Gott dich dazu ruft. Wenn dein bester Freund in der Schule nicht gerettet ist, fang an zu evangelisieren, wenn Gott dich ruft. Aber mach es, geh raus und mach es. Weil du weißt, es geht nicht um Performance. Es geht nicht darum, wie viele Leute du errettet hast, weil du schon errettet bist. Aber den Überfluss und diese Freude, die wir als Christen tragen, dass wir wissen, wir sind es nicht würdig, aber sind trotzdem errettet, das müssen wir in diese Welt bringen. Unsere Generation geht für alles auf die Straße, aber nicht für Jesus. Und wir müssen anfangen, für Jesus auf die Straße zu gehen. Und ich sehe hier so viele Leute, die so ein Feuer für Jesus haben und das vielleicht gerade noch in ihrem Prayer Room lassen. Aber ich sage euch, ich will euch ermutigen, bringt dieses Feuer raus. Fangt an, Leute damit anzustecken, weil am Ende des Tages geht es darum, dass Gott neben dir am Kreuz hängt und sagt, Freund, ich verspreche dir, noch heute werden wir uns im Paradies sehen. Und das wird Leute, das wird Jesus durch euch zu euren besten Freunden sagen, zu euren Eltern sagen, in diese Welt bringen. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass du kommst mit Träumen und Visionen, dass du kommst mit Berufung, dass du kommst mit Worten, dass du mit Engeln kommst. Es ist nicht immer der Engel, aber du kommst auch mit Engel. Und dass du den Leuten zeigst, woraus ankommt, dass Leute verändert werden, dass sie raus aus Wasser gehen und aktiv werden. Dass wenn du kommst und auf dem Wasser stehst und sagst, komm, dass wir nicht nur Gänsehaut bekommen, sondern dass wir rausgehen und unser Leben sich verändert, unser Leben dir ähnlicher wird, Jesus. Ich bitte, dass du diese Generation ansteckst mit deinem Feuer. Wir brauchen dich. Ich möchte nicht, dass Deutschland überrascht ist, wenn du wiederkommst. Das ist mein Herzensanliegen. Ich möchte, dass diese Generation, dass unsere Landeskirchen, dass alle Pfingstler, alle Freikirchen so bereit sind, wenn du wiederkommst. Dass wir keine Angst davor haben müssen, selbst wenn es in 20 Jahren ist oder in 30 Jahren, ich meine eigenen Enkel nicht mehr sehen werde, will ich nicht überrascht sein, wenn du wiederkommst, sondern ich will mich freuen, weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe ins Paradies, Jesus. Darum komm und segne diesen Raum, Heiliger Geist, fall, der Himmel ist offen. Fall und ermutige unsere Jugend. Komm und Komm und sprich so klar. Du bist ein liebender Vater, du möchtest zu deinen Kindern sprechen. Segne diese Konferenz in deinem Namen, Jesus. Dass jede einzelne Predigt in jedem was ansteckt, in jedem Einzelnen was spricht und dass das umgesetzt wird, dass das nicht in diesem Raum bleibt, sondern die Ketten von Gerbach sprengt, die Ketten von Donnersberg heißt sprengt, die Ketten von Deutschland sprengt. Ich glaube daran, dass Leute für Mission berufen werden. Ich glaube daran, dass Leute berufen werden, auf die Straße zu gehen. Ich glaube daran, dass Leute berufen werden, Vollzeit-Ministry zu gehen, Vollzeit für die Kirche zu arbeiten, für ihre Gemeinde zu arbeiten. Ich glaube auch daran, dass Leute für die Businesswelt berufen werden heute und über diese Konferenz, um so Kirchen zu unterstützen, um dein Werk auch in der Wirtschaft voranzubringen, dein Königreich auch in der Wirtschaft zu bauen, Jesus. Wir sind bereit, benutze uns. So wie Jesaja gesagt hat, hier bin ich, benutze mich. Komm und fall, Jesus. Fall mit Feuer, komm mit deinem Wind. Du bist gut und wir lieben dich. Und du bist willkommen, Jesus. Amen.